Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Herzlich willkommen am Montag, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Ein polnischer YouTuber sammelt in 9 Tagen 60 Millionen Euro für krebskranke Kinder. Die Aktion löst nicht nur Begeisterung aus, sondern auch gesellschaftspolitische Debatten. Außerdem geht es um Ausländer, die in Polen Wohnungen kaufen. Und wir sprechen mit dem deutschen Historiker Dr. Stefan Stach über kontroverse geschichtliche Themen.
In vielen Fällen auch religiös motivierter Antisemitismus dabei, während der deutsche, der nationalsozialistische Antisemitismus sehr, sehr stark auf so einer Rassenideologie aufgebaut hat, der eben Juden eigentlich kaum noch als Menschen wahrgenommen hat.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Polens Präsident Karol Nawrocki hat die Schüsse bei einer Veranstaltung mit US-Präsident Donald Trump scharf verurteilt. Mit größter Beunruhigung habe ich die Nachricht über den Angriff aufgenommen, erklärte Nawrocki auf der Plattform X. Er verurteile jede Form von Gewalt entschieden. Solche Taten richteten sich gegen die Grundlagen von Staat und Demokratie, schrieb der polnische Präsident. Zugleich bekundete Nawrocki seine Solidarität mit dem US-Präsidenten und allen Teilnehmern der Veranstaltung. Die Vereinigten Staaten seien und bleiben der wichtigste Verbündete Polens. Bei der Veranstaltung in Washington war es am Samstagabend Ortszeit zu einer Schießerei gekommen. Nach Angaben von Sicherheitskreisen wurde Trump vom Secret Service umgehend aus dem Saal gebracht. Die Veranstaltung, ein traditionelles Abendessen mit Korrespondenten des Weißen Hauses, wurde teilweise live im Fernsehen übertragen. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Raum Los Angeles. Er soll mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet gewesen sein. Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor. Premier Viktor Orban scheidet nach 16 Jahren aus dem Amt. Der Regierungschef erklärte am Samstag, er werde nach 36 Jahren nicht mehr im neuen Parlament Platz nehmen. In einem auf Facebook veröffentlichten Video kündigte Orban an, sich auf die Neuordnung seines politischen Lagers zu konzentrieren. Wenige Stunden nach Orbans Erklärung hat sich sein politischer Rivale und Wahlsieger Peter Magyar zu Wort gemeldet. Der Vorsitzende der Partei TISA erklärte, Personen aus dem engsten Umfeld des Premiers hätten begonnen, in großem Umfang Finanzmittel in Länder zu transferieren, die als sichere Häfen für ausländisches Kapital gelten. Mit Orban verbundene Oligarchen überweisen Dutzende Milliarden in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten, Uruguay und andere ferne Länder, schrieb Magyar. Ihm zufolge hätten mit der früheren Regierung verbundene Oligarchen auch mit dem Ausverkauf wichtiger Medienwerte begonnen. Der frühere Außenminister Andrzej Olechowski ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Olechowski galt als eine der prägenden Figuren der politischen und wirtschaftlichen Transformation Polens nach dem Ende des Kommunismus in den 90er Jahren. Olechowski war von 1993 bis 1995 Außenminister. In dieser Funktion reichte er im April 1994 offiziell den Antrag Polens auf Beitritt zur Europäischen Union ein. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur späteren EU-Mitgliedschaft. Nach einer erfolglosen Kandidatur für das Amt des Warschauer Oberbürgermeisters im Jahr 2002 zog er sich schrittweise aus der Politik zurück und verließ 2009 seine Partei Bürgerplattform. Nach 16 Jahren Pause ist das polnische Ensemble Mazowsze in die USA zurückgekehrt. Ein Konzert im Brooklyner The Leonard and Claire Tau Center for the Performing Arts zog rund 2000 Zuschauer an, die die Künstler mit stehenden Ovationen feierten. Auf dem Programm standen Klassiker wie Krakowiak, Oberek und Kukułeczka. Auch Werke von Frédéric Chopin, Stanisław Moniuszko und Karol Szymanowski bereicherten das Programm. Die Organisation der Tournee, die rund 200 Personen sowie etwa 10 Tonnen an Technik umfasst, gilt nach Angaben der Veranstalter als eines der größten polnischen Kulturprojekte in den USA seit Jahrzehnten. Nach Auftritten in Washington und New York wird das Ensemble seine Tournee in Chicago sowie in Kanada fortsetzen. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit der Presseschau. Die polnische Influencer-Szene hat ein beispielloses Zeichen gesetzt. Der YouTuber Piotr Łatwogang-Garkowski sammelte in einem 9-tägigen Livestream Spenden für die Stiftung Cancer Fighters, die krebskranke Kinder unterstützt. Die Resonanz war enorm. Insgesamt wurden über 250 Millionen Zloty gesammelt, fast 60 Millionen Euro. Ursprünglich sollte die Aktion am Sonntag um 16 Uhr enden, wurde jedoch aufgrund des anhaltenden Erfolgs bis fast 22 Uhr verlängert. Mit dieser Summe stellte der Stream einen neuen Guinness-Weltrekord für die höchste Spendensumme im Rahmen einer Live-Übertragung auf. Der bisherige Rekord stammte aus Frankreich, wo im Jahr 2025 rund 20 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Die Aktion löste nicht nur Begeisterung aus, sondern auch gesellschaftspolitische Debatten. Die Journalistin Karolina Korwin-Piotrowska würdigte zwar die enorme Mobilisierungskraft junger Menschen im Internet, verband dies jedoch mit einer deutlichen Kritik am Zustand staatlicher Institutionen. Ihrer Ansicht nach zeige der Erfolg der Spendenaktion auch, wie sehr sich Bürgerinnen und Bürger gezwungen sehen, Lücken im Gesundheitssystem selbst zu schließen. Korwin-Piotrowska hob hervor, dass solche Initiativen zwar Hoffnung stiften, gleichzeitig aber ein strukturelles Problem verdeutlichen. Ein Staat, der sich zunehmend darauf verlasse, dass die Gesellschaft in Krisensituationen selbst für Hilfe sorgt. Die beeindruckende Solidarität werde so zum Symptom eines Systems, das an seine Grenzen stoße, lesen wir in der Wochenzeitschrift Doszecze. Die Bewertung der bisherigen Präsidentschaft von Karol Nawrocki fällt in Polen äußerst gespalten aus. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts United Surveys für das Nachrichtenportal Wirtualna Polska bewerten 47% der Befragten seine Amtsführung positiv, während fast 50% eine negative Einschätzung abgeben. Im Detail zeigt sich ein nahezu ausgeglichenes, jedoch stark polarisiertes Bild. 28% der Befragten äußerten sich sehr positiv, weitere 19% eher positiv. Demgegenüber stehen fast 32% sehr negative und beinahe 18% eher negative Bewertungen. Besonders deutlich wird die gesellschaftliche Spaltung bei der Betrachtung politischer Präferenzen. Unter Anhängern der liberalen Regierungskoalition fällt das Urteil nahezu einhellig negativ aus. 97% bewerten die Präsidentschaft kritisch, ein Großteil davon sogar entschieden. Positive Stimmen sind in diesem Lager praktisch nicht vorhanden. Ganz anders sieht es bei Wählern der Opposition aus, darunter Anhänger von PiS, von der Konfederacja und von der Partei Razem. Hier überwiegt die Zustimmung deutlich. 80% bewerten Nawrockis Amtsführung positiv. In dieser Gruppe ist auch der Anteil stark positiver Bewertungen besonders hoch. Polen entwickelt sich zunehmend zu einem attraktiven Ziel für ausländische Immobilienkäufer, informiert Super Express. Aktuelle Daten des Innenministeriums zeigen, dass im vergangenen Jahr fast 18.000 Wohnungen sowie rund 2.400 Gewerbeimmobilien von Ausländern erworben wurden. Ein neuer Höchstwert. Parallel dazu ist auch die Zahl der Anträge auf Immobilieneinkäufe durch Personen aus Nicht-EU-Staaten gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete man hier einen Anstieg um 11%. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass viele ausländische Käufer nicht nur temporär in Polen arbeiten, sondern eine dauerhafte Niederlassung anstreben. Besonders gefragt sind dabei nicht nur Neubauten, sondern auch ältere Wohnungen, darunter Plattenbauten aus der sozialistischen Ära, schreibt SuperExpress. Diese gelten als vergleichsweise günstige Alternative und punkten oft durch ihre zentrale Lage. Ein Vorteil sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren im Mietmarkt. Die größte Käufergruppe stellen ukrainische Staatsbürger dar, die im letzten Jahr mehr als 9.000 Wohnungen erwarben. Auch Käufer aus Belarus zeigen eine hohe Aktivität. Darüber hinaus wächst das Interesse von Investoren aus Ländern wie Großbritannien, der Türkei und Indien. Auffällig ist zudem die regionale Verteilung der Verkäufe. Besonders viele Immobilien wechseln in grenznahen Regionen den Besitzer, insbesondere in den Wojewodschaften Pommern und Westpommern. Und soweit die Presseschau. Sie hören den polnischen Rundfunk. Immer wieder tauchen in deutsch-polnischen Geschichtsdiskussionen Kontroversen auf. Insbesondere dann, wenn die deutsche Seite die moralische Haltung der Polen unter die Lupe nimmt. Darüber, wie man gefährliche Verallgemeinerungen vermeiden könnte, sprechen Jakob Kuckler und sein Gast, Historiker Dr. Stefan Stach.
Dr. Stefan Stach, Historiker und Programmdirektor Liberale Demokratie, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich an einer Diskussion in Warschau beteiligt. Es ging um das Bild der Polen in deutschen Diskussionen über den Zweiten Weltkrieg, insbesondere über den Holocaust. Welches Bild ist dabei Ihrer Ansicht nach das öfteste?
Ich glaube, das gibt da sehr unterschiedliche Bilder. Also wenn es jetzt um den Zweiten Weltkrieg geht, ist das Bild von Polen oder der Polen ein anderes, als wenn es konkret um die Debatten um den Holocaust geht. Dass sozusagen Polen schwer unter der Besatzung, der deutschen Besatzung zu leiden hatte, ist ein Wissen, das sich in den letzten Jahren, glaube ich, schon sehr gesteigert hat in Deutschland, also gerade bei Themen wie eben zum Beispiel dem Warschauer Aufstand, was vor 10, 15 Jahren noch weitgehend unbekannt war in der deutschen Öffentlichkeit, kann man das schon ablesen, dass sich da das Wissen sehr erweitert hat darüber. In den Debatten über den Holocaust und die Rolle der Polen im Holocaust findet sich sehr oft noch sozusagen diese Vorstellung, dass die ja in Einzelfällen auch durchaus richtig ist, dass sozusagen Polen am der Verfolgung der Juden in Polen mitgewirkt haben. Das wird leider sehr verallgemeinert oft und sehr allgemein sozusagen gesprochen über die Polen, ohne sozusagen zu differenzieren und zu unterscheiden, dass es wie ja in jedem Land auch sehr unterschiedliche Haltungen und Verhaltensweisen während des Holocaust gegenüber der jüdischen Bevölkerung gab.
In solchen Diskussionen taucht oft der Begriff Antisemitismus, polnischer Antisemitismus auf. Wie alt ist der Begriff? Ist er älter als der Zweite Weltkrieg?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Begriff, der sicherlich mindestens am Ende des Ersten Weltkrieges entstanden ist, wo ja auch viel berichtet wurde, zum Beispiel über das Pogrom in Lemberg, über die Pogrome um Wilna herum und damals ja eben auch noch in so einer deutsch-jüdischen Öffentlichkeit, die es ja durchaus gab, auch behandelt wurde. Der Punkt ist, dass es natürlich ein anderer Antisemitismus war und ist als der Antisemitismus aus Deutschland, der dann zum Holocaust geführt hat. Polen und Juden haben ja in Polen sehr eng beieinander gelebt. Es gab oft sozusagen auch wirtschaftliche Konkurrenz, gerade in Bereichen wie Handel oder Handwerk, was dann sozusagen auch nicht allein, aber eben schon auch ein Impetus war, der sozusagen antisemitische Ansichten befördert hat. Ein anderes war sozusagen die religiöse Differenz. Also es war in vielen Fällen auch religiös motivierter Antisemitismus dabei, während der deutsche, der nationalsozialistische Antisemitismus ja sehr stark auf so einer Rassenideologie aufgebaut hat, der eben Juden eigentlich kaum noch als Menschen wahrgenommen hat. Und das ist allerdings was, was eben sozusagen in dieser Differenziertheit nicht gesehen wird und deswegen dieser Topos vom polnischen Antisemitismus in diesen Debatten natürlich schon quasi in den 50er, 60er, 70er Jahren anschlussfähig war in den deutschen Debatten und nicht nur in den deutschen. Das spielt wahrscheinlich für heutige Debatten gar nicht mehr so eine große Rolle, aber diese Rede vom polnischen Antisemitismus, die hat eben die Jahre überdauert.
Und was wollte man mit dieser Bezeichnung, mit diesem Begriff in den Diskussionen erreichen?
Naja, ich weiß gar nicht, ob das immer so bewusst eingesetzt wurde, aber es war eben so eine Vorstellung, die im Raum stand und die dann eben sehr verkürzt quasi dieses Bild transportiert hat, dass die Polen im Sinne von allen Polen irgendwie alle so ein bisschen eine antisemitische Grundhaltung haben, was natürlich recht undifferenziert ist, wenn es, um es mal vorsichtig zu formulieren. Natürlich wurde das sozusagen auch in verschiedenen Zeiträumen mit verschiedenen Interessenlagen genutzt, wie das ja auch in der Diskussion hier schon mehrfach rauskam, dass natürlich historische Debatten oder Debatten über Geschichte natürlich nicht von der Zeit, in denen sie geführt werden, zu lösen sind, dass sie oft natürlich auch politische Fragen, politische Konflikte mitverhandeln. Also in den 60er Jahren zum Beispiel hat sich das Umfeld der deutschen Vertriebenen sehr stark mit und sehr einseitig mit dem polnischen Antisemitismus beschäftigt, weil es eben ihr Interesse war, in Deutschland und auch über Deutschland hinaus im Westen den Anspruch auf die deutschen Ostgebiete aufrechtzuerhalten. Und das war natürlich eine Möglichkeit, um Polen in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen und gleichzeitig auch, sagen wir mal, unauffällig die Schuld der Deutschen in den Hintergrund treten zu lassen.
Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man Diskussionen über Ausschreitungen gegen Juden in Polen oder auch Pogrome führen könnte, ohne den Eindruck zu erwecken, dass die Haltung einzelner Politiker zum Beispiel oder einzelner Bevölkerungsgruppen stellvertretend für die Gesamtheit, für alle Polen, für die ganze Gesellschaft waren?
Das kommt sehr darauf an, wo man eben diese Debatten führt. Also das ist ja so ein medialer Mechanismus, dass natürlich mit Verkürzungen gearbeitet wird und da sozusagen diese Dinge sehr stark verallgemeinert werden, leicht dieser Verallgemeinerung, die ja in medialen Debatten immer noch sehr stark ist, oder dass eben so ein Mechanismus ist in den Medien, der dazu führt und in sozialen Medien nochmal stärker ist, hilft es vor allem eben auf einzelne Fälle zu schauen und sozusagen das zu kontextualisieren, indem man eben auch einzelne Fälle zeigt von Personen, die anders gehandelt haben, indem man den ja auch gesellschaftlichen Kontext dieser Ereignisse, dieser Handlungen darstellt, also zum Beispiel eben auf die Schwierigkeit während der Besatzung, die Unterdrückung der Polen, der Terror auch gegen die polnischen Zivilisten und aufzeigt und sozusagen nicht den Eindruck erweckt, Polen hätten im Generalgouvernement sozusagen dieselben Rechte gehabt wie Deutsche oder dieselbe Versorgungslage wie Deutsche. Das führt dann zu einem differenzierten Bild, wo dann am Ende sicherlich Polen, die sozusagen mit der Erpressung oder dem Verrat von Juden Geschäfte gemacht haben, nicht in einem besseren Licht erscheinen. Das ist ja auch nicht das Ziel solcher Kontextualisierung, aber wenigstens klar wird, dass das eben ein Teil der Gesellschaft war, aber eben nicht die ganze Gesellschaft. Und das am Ende, würde ich sagen, ist das Wichtige, dass es natürlich immer um Individuen geht, die ihre Entscheidungen treffen unter bestimmten Kontexten. Und vielleicht mache ich da einen Punkt.
Es gab ja eine ganze Palette von Haltungen während des Zweiten Weltkrieges. Es gab ja Polen, die ihre jüdischen Mitbürger an die deutschen Besatzer einfach verkauft haben, wortwörtlich. Es gab solche, die ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Familien geopfert haben, um Juden zu retten. Es gab auch solche wie Kostak Stutzka, eine polnische Schriftstellerin, die, um es milde auszudrücken, Juden skeptisch war, dann aber während des Zweiten Weltkrieges ihre Haltung völlig verändert hat und den Juden einfach Hilfe geleistet hat. Wie kann man ein solch facettenreiches Bild vermitteln?
Schwer kann man das vermitteln. Aber es ist natürlich spannend, so ein Bild zu zeichnen, weil es zeigt, dass eben antisemitische Einstellungen, die in Polen vor dem Zweiten Weltkrieg verbreitet waren, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch, nicht unbedingt der einzige Grund oder die einzige Motivation waren, warum Menschen in Polen ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger verraten haben oder ihnen geholfen haben, weil sie eben gegen Antisemitismus waren. Das ist die Handlungsmotivationen von Menschen sind halt oft komplexer. Also Sofia Kosak-Szczucka zum Beispiel war, wie Sie das sehr freundlich umschrieben haben, sicherlich keine Person, die besonders positiv Juden und Jüdinnen gegenüberstand. Wir wissen nicht, warum sie sich entschieden hat zu helfen. Vielleicht hat sie sich entschieden, weil sie angesichts der massiven Gewalt dieses riesigen Verbrechens und der Morde der Meinung war, dass das nichts ist, was sie mit ihrem christlichen Weltbild vereinbaren kann. Vielleicht hat sie ihnen geholfen, weil sie der Meinung war, sie haben den gemeinsamen Feind, nämlich die Deutschen. Vielleicht hat sie ihnen geholfen, weil sie angesichts dieser Entwicklung ihre Haltung geändert hat. Genauso gibt es sicherlich Personen, die keine Antisemiten waren, aber vielleicht einfach aus Geldgier sich als Schmalzownicks betätigt haben. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, wie kann man das vermitteln? Man kann es, denke ich, am besten vermitteln, eben indem man so Studien macht, indem man diese Biografien in diesem Kontext abbildet und diese Komplexitäten auch versucht, erstmal zu recherchieren. Also sich dieses Bild anzuschauen und nicht Handlungsweisen von Menschen gleich in so ein Muster zu drängen.
Wie vorsichtig muss man mit Bezeichnungen wie Kollaboration oder eben Antisemitismus umgehen, wenn man weiß, dass bestimmte Texte, bestimmte Produktionen ein Publikum erreichen werden, das nicht unbedingt die Einzelheiten der Geschichte des Zweiten Weltkrieges kennt?
Naja, man sollte mit Begrifflichkeiten immer vorsichtig umgehen oder sagen wir mal verantwortungsvoll. Aber den Punkt, auf den Sie hinaus wollten, ist ja eben die Frage, also unter Wissenschaftlern kann man sozusagen ein gewisses Hintergrundwissen voraussetzen. Da kann man auf der anderen Seite eigentlich auch voraussetzen, dass Begrifflichkeiten reflektiert benutzt werden. Wenn man vor einem größeren Publikum oder an ein größeres Publikum gerichtet schreibt, dann bin ich der Meinung, sollte man eben versuchen, das, was man mit diesen Begriffen ausdrücken will, auch nochmal klar zu definieren und das möglicherweise eben auch an konkreten Beispielen nochmal zu zeigen, worauf man damit hinaus will, um das eben verständlicher zu machen. Oder man vergleicht sozusagen bestimmte Dinge mit sinnvollen Vergleichen. Oft sind Vergleiche auch nicht besonders gut gewählt. Es ist schwierig, aber man kann es nur versuchen.
Zuletzt trat ein Buch des deutsch-polnischen Historikers Grzegorz Rosliński Liebe für heftige Emotionen gesorgt. Er schreibt unter anderem über Kollaboration einiger polnischer Bürgermeister mit den Nazis. Können Sie diese Emotionen nachvollziehen?
Ja, nachvollziehen kann man natürlich viele Sachen, auch wenn man sie sich vielleicht nicht zu eigen macht. Es ist natürlich ein Themenfeld, was in den letzten eigentlich schon Jahrzehnten sehr emotional diskutiert wurde, sehr polarisiert ist auch. Also das letztlich die innerpolnische Debatte über die Rolle der Polen während des Holocausts hat ja schon in den 80er Jahren begonnen und hatte sozusagen verschiedene Wellen und Dynamiken. In diesem deutsch-polnischen Kontext hat es natürlich noch mal eine andere Brisanz, weil gelegentlich der Eindruck entsteht, gelegentlich auch nicht zu Unrecht, der Eindruck entsteht, dass die Deutschen sozusagen aus Überzeugung von ihrer eigenen Vergangenheitsbewältigung manchmal sich in diese Rolle begeben, den Polen gute Ratschläge zu geben, wie sie damit umgehen sollen, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen sollen, was natürlich angesichts der Tatsache, dass die Deutschen die Schuld am Holocaust tragen, eine schwierige Konstellation ist. Insofern ist es sozusagen in dem deutsch-polnischen Kontext immer eine schwierige Debatte, die vielleicht in einem wissenschaftlichen, rein wissenschaftlichen Kontext leichter zu führen ist als in einem öffentlichen Raum. Das Problem an der Debatte um dieses Buch ist, dass sehr wenige Leute das Buch gelesen haben. Ich habe es offen gesprochen auch nicht gelesen. Ich habe nur mal reingeblättert. Also die Kritik, die an dem Buch formuliert wird, auch von Personen, denen ich da sehr viel Kompetenz zutraue, ist eben ein schwieriger Umgang mit den Begrifflichkeiten, eben mit Begriffen wie Kollaboration, eine schwierige Definition davon, die so weit ist, dass letztlich viele Dinge darunter fallen oder es kaum vermeidbar war, wo man selbst sozusagen Juden der Kollaboration beschuldigen könnte. Das ist natürlich schwierig, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details zu dem Buch gehen, da ich es selber nicht gelesen habe. Auf der anderen Seite, in Deutschland ist diese Debatte auch hochgekocht, weil eine Veranstaltung, eine Buchvorstellung verschoben wurde auf Bitten des polnischen Botschafters, so wie es zumindest in den Medien kommuniziert. Es wurde wahrgenommen als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit.
Der Botschafter hat darum gebeten, die Diskussion zu verschieben, damit sie nicht vor den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin stattfindet. Also verschieben, nicht absagen. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, klar, aber es wurde eben vielfach so wahrgenommen, vor allem vom Autor selbst. Und es ist natürlich so, dass Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut und es ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn es um unpopuläre Themen geht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der einen guten Teil dieser Fallhöhe auch ausgemacht hat, warum dieses Buch, was ja in einem wissenschaftlichen Kontext an und für sich diskutiert wird, das Wissen darüber, die Thesen daraus sozusagen in eine breitere öffentliche Debatte gebracht haben.
Wir sollten uns also weniger Emotionen und einen sehr gezielten Umgang mit Begriffen wünschen in den deutsch-polnischen Diskussionen. Dr. Stefan Stach, Programmdirektor Liberale Demokratie, vielen Dank.
Vielen Dank. Dziękuję bardzo.
Das Gespräch finden Sie auch auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Das war es schon für heute. Haben Sie einen guten Start in die Woche und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciechierski. Do usłyszenia.
Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie na kawie. W Warszawie, na kawie, w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.